Ich darf euch zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos begrüßen und diesmal nicht im gewohnten Gewand in Kooperation mit einem Verlag und über ein Lehrbuch. Aber über Bücher möchte ich heute auch sprechen. Und zwar mit meinen beiden sehr geschätzten Mitkolleginnen Christa und Ismene, die hier bei mir sind. Und eine weitere Gästin haben wir auch am Start. Doch dazu mehr. Zunächst mal, Jung und Freudlos ist euer Podcast aus der Psychiatrie, aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wir heißen euch herzlich willkommen. Und meine beiden Kolleginnen darf ich jetzt an der Stelle schon mal begrüßen. Christa, du bist Psychotherapeutin, arbeitest hier in der Uniklinik auf einer DBT-Station. Und Ismene, du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und bist gerade auf dem Sprung zu neuen Ufern, nicht wahr?
Ja, das stimmt.
Ja.
Genau, noch bin ich offiziell angestellt an der Uniklinik als Funktionsoberärztin in der Ambulanz, aber ich bin gerade im Urlaub und danach bin ich weg.
Okay, wenn ich Urlaub höre, dann denke ich eigentlich an Sonne, Meer und Palmen, aber du sitzt mir gegenüber.
Ja, ich muss ja podcasten. Mist, ne? Kann ich ja nicht einfach wegfahren.
Okay. Schwarzwaldurlaub.
Ja, genau. Wir wohnen ja da, wo andere Urlaub machen.
Und ja.
Ich würde doch niemals Urlaub machen, wenn die Kita geöffnet ist. Bin doch nicht bescheuert.
Gut, also mit der Kita hat das ja nicht so viel zu tun. Ihr hört, mit so großen persönlichen Opfern ist Podcasten verbunden. Ja, und ich darf auch weiter in der Reihe begrüßen Manon Mannherz. Hallo Manon.
Hi.
Du warst schon mal bei uns zu Gast und hast mit uns über das Thema Autismus gesprochen.
Ja.
In einer früheren Folge. Und sehr schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, danke schön.
Ja, da kristallisiert sich ja so ein fester Kern an Expertinnen und Experten raus, die wir doch immer wieder gerne hören. Und irgendwie scheinen wir auch ein anderes Leib- und Magenthema entdeckt zu haben mit dem Thema Autismus, nicht wahr?
Ich glaube, das ist Zufall, dass wir relativ viel darüber gesprochen haben. Ja, aber man sollte vielleicht sagen, wir haben mit Manon ja sogar über ein spezielleres Thema, die Nische Autismus und Frausein gesprochen.
Damals in dem anderen,
noch damals,
in der anderen Folge, ja.
Vor vielen Jahren, da waren wir Vorreiter quasi. Da hat ja noch keiner über das Thema gesprochen.
Ja, ich glaube, so ganz zufällig ist es nicht, dass so eine hohe Frequenz an autismusbezogenen Publikationen aus Freiburg ausgerechnet kommt. Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass das hier einfach ein Forschungsschwerpunkt ist und an der Uni eine entsprechende Abteilung existiert. Ja, und ihr drei habt nämlich ein Buch zum Thema Autismus geschrieben, und zwar zum Thema Autismus bei Frauen, wo wir ja schon mal mit Manon drüber gesprochen haben. Das heißt, die Welt autistischer Frauen und Mädchen ist im Belz Verlag erschienen und schon eine Weile erhältlich. Und ja, heute habt ihr euch bereit erklärt, mit mir über dieses Buch zu sprechen. Und als erstes möchte ich eigentlich dich ansprechen, Manon. Ja. Du kommst ja in einer Doppelrolle hierher. Du bist Expertin, du arbeitest hier als Psychologin an der Uniklinik. Bist im Bereich Klinik und auch Forschung tätig.
Genau, ja.
Und zusätzlich hast du uns ja früher auch schon mal verraten, bist du Betroffene.
Ja,
ja.
Aber sowas von, ja.
Aber genau. Sowas von, ja. Und hast damit natürlich unfassbar wertvolle Einblicke. Und mich würde mal interessieren, ihr habt das Buch so zu dritt geschrieben.
Mhm. Genau.
Und ja, wie war das denn für dich als Person in deiner Doppelrolle? Was verbindest du mit der Arbeit an dem Buch und was war dir dabei wichtig?
Also erstens mal hatte ich aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen so eine kurze Liste von Lebensträumen.
Mhm.
Und also die habe ich schon seit Jahrzehnten und da war tatsächlich nur noch übrig mein Name auf einem Buchdeckel. Das war irgendwie schon immer so ein Ding. Und als dann neben Ismene und Christa mich gefragt haben, ob ich da mitmachen will, war das total krass. Es war sehr, also ja, war sehr atemberaubend. Und dann bin ich da halt eingestiegen, erstmal so mit dem Gefühl, ja, ich gebe halt so mein Bestes. Also die hatten schon was geschrieben und die sind halt formal irgendwie so hochqualifiziert und ich halt nicht und so. Und ich dachte halt einfach so einigermaßen hoffnungsfroh, ich habe da auch was zu sagen, ich habe auch was beizutragen. Und das habe ich dann halt versucht.
So bescheiden.
Ja, aber es war tatsächlich meine Vorstellung. Es
stellte
auch jetzt
sich
noch
dann im Verlauf heraus, Manon hatte verdammt viel beizutragen. Und wir haben uns immer an Manon orientiert, wenn wir irgendwie unsicher waren. Und haben ganz viel nachgefragt, auch bei unserer Arbeit.
Ja, und total viel gelernt auch, weil dann kann man schon mal alles so nonchalant eine Betroffene fragen, aus der betroffenen Perspektive. Wir haben natürlich die Möglichkeit, in der Klinik andere Experten zu fragen, wenn wir fachliche Fragen haben, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
also das kann schon sein. Ich lege aber Wert darauf, dass ich nicht nur meine eigene Betroffenheit einbringe, mhm. sondern, also ich rede ja nicht nur von mir,
na klar.
sondern eben ich sehe so viel AutistInnen in meiner eigenen Praxis und mein ganzes privates Umfeld ist natürlich neurodivergent verseucht, warum auch immer. So, oder ich bin über Social Media halt, habe ich eine große autistische Bubble. Also eben, mir ist schon wichtig, darüber zu, also das festzustellen, dass ich nicht nur von mir rede.
Mhm. Das ist absolut klar.
Hm. Aber diesen großen Anteil an Anekdoten und an Beispielen, die finde ich das Buch wirklich sehr farbig machen, die das sehr, sehr gut vorstellbar machen. Wer hat denn dazu beitragen können am meisten?
Na, Manon.
Na, Manon.
Also, ich habe das nicht abgezählt.
Nee, also ein paar kommen natürlich auch aus Christas und meinen Gesprächen, aber der absolute Großteil, glaube ich, aus Manon und ihrer Praxis.
Also, es kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht.
Ja, doch, ich weiß es. Oder, Christa? Mhm.
Okay, ja. Also, das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr bemerkenswert gewesen, dass so viel Farbe und viel Beispiele da drin sind. Ismene, Christa, ihr habt ja bereits ein weiteres Buch geschrieben, über das wir ja auch schon im Podcast gesprochen haben.
Mhm.
Und damals hatte ich ja fast ein bisschen den Eindruck, das wäre sehr anstrengend gewesen. Ist das alles wieder in Vergessenheit geraten oder warum habt ihr gleich ein zweites Buch geschrieben?
Darüber hatten wir uns tatsächlich auch mal unterhalten, weil wir so im Rückblick gedacht hatten, ah, das ist ja überhaupt kein Problem, das machen wir mal nochmal. Und das dann während des Schreibens gemacht. Gedacht haben, so, ach, stimmt, ein bisschen anstrengend war es schon auch. Aber es hat in erster Linie Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, das ist wie bei so vielen Dingen wahrscheinlich, dass das Anstrengende, das geht dann schnell vergessen und man erinnert sich nur noch an die schönen Sachen. Aber ich finde es interessant, dass du das so in Erinnerung hast. Haben wir so viel geklagt beim letzten Gespräch? Oder?
Ich erinnere mich an einen Seufzer, der mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist.
Ja, ja. Also wir haben das ja auch nicht direkt danach gemacht. Ich glaube, da mussten wir schon auch erstmal ein bisschen Pause machen mhm. und uns erholen. Aber so mit den, wie viel lag jetzt dazwischen? 2 Jahre? Jahre oder so. Mit der Zeit hat dann doch irgendwie der Abstand dafür gesorgt, dass wir die Strapazen vielleicht nicht mehr ganz so plastisch in Erinnerung hatten.
Mhm.
Und dann, genau, du hast gefragt, wieso haben wir es gemacht? Also irgendwann kam dann schon auch wieder mehr die Lust auf so ein Projekt, weil es einem ja auch irgendwie viel zurückgibt und weil es irgendwie toll ist, so ein Prozess zu haben, wo man so ein Werk wachsen sieht und dann nochmal irgendwie den Thrill der Veröffentlichung, den will man dann auch wieder haben. Und noch dazu hat halt der Verlag uns immer wieder auch so Brücken gebaut und immer mal wieder nachgefragt und wir waren da einfach in Kontakt geblieben und das ist natürlich dann auch so eine Verlockung.
Wir können auch beide schlecht Nein sagen.
Wir könnten, ja, das können wir gar nicht. Hm. Ja, und ja, deswegen irgendwann war es dann an der Zeit, da sind wir dann in die Planungsphase gegangen und das war dann gerade auch rund um einen großen Autismuskongress bei uns in Freiburg, dann ist man sowieso mit dem Kopf total bei dem Thema und da hatte ich dann nämlich Manon abgegriffen und gefragt.
Und dann habt ihr entschieden, zu dritt ein Buch zu schreiben. Wie funktioniert denn das eigentlich, wenn man zu dritt ein Buch schreibt? Habt ihr euch unterschiedliche Kapitel zugeteilt oder sitzt ihr gemeinsam und ringt um jedes Wort? Wie darf ich mir das vorstellen?
Beides. Also ich glaube, der große Vorteil war, dass die Grundstruktur, wie das so aussehen könnte, eben durch das erste Buch ja auch schon mal so ein bisschen einmal entwickelt war und wir dann uns so ein bisschen daran orientiert haben und dann haben wir tatsächlich uns erstmal so zusammen Gedanken gemacht, was wir dann überhaupt sagen wollen und was uns wichtig ist und dann eine Gliederung entworfen. Dann haben wir die Kapitel ein bisschen aufgeteilt, weil das irgendwie ja nicht geht, dass wir irgendwie zu dritt am Laptop sitzen und dann aber nochmal wirklich auch die Ergebnisse wirklich sehr, sehr kleinschrittig zu dritt auch alle durchgesprochen, sodass das eben nicht so ist, dass jede so ein Kapitel hat und die anderen damit nichts zu tun haben, sondern das war schon irgendwie der Wunsch, dass das irgendwie alles, was da drin steht, auch das von allen ist. So.
Ja, also was ich ziemlich eindrücklich fand, war, als wir die Kapitel aufgeteilt haben, dass das eigentlich völlig selbstverständlich ging. Das war irgendwie ja. So kaum eine Frage, wer was übernimmt.
Mhm.
Das ja, war ich überrascht, aber es war gut. Also
mhm.
Und was sich während dem Schreiben noch sehr verändert hat, war die Reihenfolge.
Mhm.
Also so die ganze Storyline durch das Buch, die hat sich dann noch klarer rauskristallisiert. Genau, und eben, also zum Teil haben wir am Ende so um Formulierungen gerungen. Also da waren wir wirklich alle drei so sehr nitty-gritty und das fand ich auch gut so. Ja. Mhm. Und sonst haben wir eben, also überhaupt, also viel, wir durften hemmungslos in den Kapiteln von den anderen rumschreiben und verstehe ich nicht und kannst du hier nochmal und nee, das geht ja nicht oder so oder super. Oder, ja, das war gut, die Anmerkungen waren immer klasse.
Mhm. Ja, das war auch echt interessant, weil das war ein Punkt, der anders war, finde ich, als beim ersten Buch. Wir hatten eine deutlich klarere Kommunikation, was sicher durch Marlon geprägt war. So eine, wir reden jetzt nicht lange um den heißen Brei, sondern wir sagen, check ich nicht oder finde ich scheiße. Und es war aber auch irgendwie abgemacht, dass das dann kein persönlicher Affront ist, sondern dass es da eben um den Text geht. Und was ich noch sagen wollte, natürlich hat sich also alles Mögliche noch verschoben im Nachhinein. Und was mich betrifft, war es so, dass ich dann irgendwie aber relativ in den Anfängen des Projekts irgendwie schwanger geworden bin und dann alles nicht ganz so machen konnte, wie ich es mir vorgenommen hatte. Und da hat Manon dann auch einen Teil von meinen, also eins von meinen Kapiteln quasi übernommen und federführend geschrieben. Und genau, insofern muss man da immer noch ein bisschen flexibel bleiben, auch wenn das am Anfang denkt man sich so, wir teilen uns das so schön ein und alles ganz gerecht. Und genau, dann haben sich die Dinge ein bisschen zu Lasten Manons verschoben.
Ja, wegen dem Einteilen. Ich hatte mir auch am Anfang vorgestellt, man teilt sich das Schreiben auch so ein. Mhm. Das war natürlich nichts. Also im echten Leben wurde dann gegen Ende zur Deadline hin doch sehr sportlich.
Ihr seid ja alle berufstätig und das auch nicht nur ein bisschen, sondern wirklich mit Leib und Seele. Wann schreibt man dann eigentlich noch an so einem Buch? Was ist denn da die Zeit, die übrig bleibt? Wochenende? Nachts? Mhm. Ja?
Auch, ja.
Eigentlich, ja. Kurz vorm Urlaub, mhm, nochmal geballt. Also, dass es Phasen gibt, wo dann wirklich irgendwie ich am Rechner sitze und schreibe und das aber eigentlich nur das Ergebnis ist von dem, was den ganzen Tag dann irgendwie so an Gedanken mitläuft. Also
okay, es beruhigt mich ein bisschen, dass du nicht auf dem Fahrrad tatsächlich schreibst, weil es hätte jetzt die Polizei nicht mithören dürfen hier.
Ja. Das nicht, aber, ja.
Ja, also ich habe erst lernen müssen zu schreiben, also das irgendwie so in den Alltag einzubauen und wie ich mich dabei takte. Und ich hatte am Anfang die Vorstellung, ich brauche halt Ruhe und den Kopf frei. Und das genau, das gibt mein Alltag in der Regel gar nicht her. Das heißt, ich habe dann erstmal umlernen müssen, wie ich das mache, dass ich auch kleinere Zeitfenster nutzen kann und produktiv sein kann, ohne also ja, damit ich, also ohne die Panik zu schieben, dass das alles dann nicht klappen kann und so. Und das war gut. Also dann, als ich so einen Bogen raus hatte, auch kleinere Abschnitte mal schreiben zu können und dann auch zufrieden zu sein, dass ich was gemacht habe. So, das wurde dann sehr viel handhabbarer.
Okay. Ja, ich danke euch für die Einblicke hinter die Kulissen eines solchen Buches. Mann, und du hast gesagt, dein Traum war, einmal auf einem Buchcover zu stehen und der hat sich jetzt erfüllt. Und was für ein schönes Buchcover, muss ich sagen. Es ist natürlich schwierig, Bilder zu transportieren. Wir versuchen das gelegentlich, wenn wir unsere Folgencover beschreiben. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ich kann nur empfehlen, eine beliebige Suchmaschine anzuschmeißen und mal nach die Welt autistischer Frauen und Mädchen zu suchen. Wer hat denn euch dieses schöne Cover gemacht und wie kamt ihr dazu?
Das waren die talentierten DesignerInnen des Belz Verlags. Die haben uns Vorschläge geschickt, wie sie sich das vorstellen würden. Wir durften da dankenswerterweise auch unseren Senf ungefiltert dazugeben und haben tatsächlich auch noch mal ein bisschen beeinflusst, wie die Frau, die auf dem Cover zu sehen ist, aussieht. Und die ganze Farbgestaltung aber kam vom Verlag. Wir durften dann irgendwie aussuchen, was gefällt euch besser, Variante A, Variante B, und haben dann abgestimmt. Genau, und die hatten auch von dem ersten Buch das Cover schon gemacht. Man sieht so ein bisschen, dass die Bücher verwandt sind. Genau, und wir sind froh, dass es wieder so schön geworden ist.
Ja, schön. Und über den Inhalt wollen wir auch ein bisschen sprechen. Zunächst mal, warum habt ihr denn eigentlich ein solches Buch geschrieben?
Also da kann ich nur ganz stumpf sagen, wegen der Anfrage vom Verlag. Keine Ahnung.
Also ja, wir haben das Buch geschrieben und auch der Verlag hat den Bedarf gesehen, so ein Buch rauszubringen, weil es einfach für autistische Frauen und Mädchen noch sehr wenige Bücher, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum selbst, gibt. So der bisherige Klassiker ist eine Übersetzung aus dem, ich glaube, amerikanischen. Und genau, die meisten Bücher, die sich mit Autismus allgemein befassen, bei denen kommt dieser Blick auf speziell weibliche Themen, Herausforderungen, Probleme eher zu kurz. Und wir wollten uns eben genau diesen Themen widmen.
Was ich noch einen Punkt fand, war, dass nach dem ADHS-Buch wahnsinnig viel Rückmeldungen kamen, die sich irgendwie zum einen auf den Inhalt, aber auch gerade so auf die Sprache oder so diese Art, wie Leserinnen angesprochen werden, irgendwie bezogen haben, dass dann gesagt haben, das ist irgendwie total erfrischend, irgendwas zu haben, wo man sich wiederfinden kann, was aber auch irgendwie humorvoll ist und ein bisschen Ironie ist und irgendwie so irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit geschrieben ist. Und das war sowas, was wir ja sehr transportieren wollten und deswegen fand ich das sehr ansprechend, irgendwie dann eben für autistische Frauen und Mädchen sowas auch zu versuchen, eben was jetzt nicht so ein Fachbuch ist oder nicht so ein Buch, was dann so ganz, ganz schwer geschrieben ist oder so sehr sachlich, sondern irgendwie was vielleicht auch ein bisschen Schwung hat und vielleicht irgendwie auf unterschiedliche Arten und teils humorvoll auch dann irgendwie Sachen an die Frau bringt.
Das war mir auch beim Erscheinen von dem ADHS-Buch so positiv aufgefallen, dass die Sprache so klasse ist und so lesbar ist und so lebensecht. Und ich habe ja damals in dem Podcast auch gesagt, und über Autismus liegt immer noch so dieses Huhuhu. Und ich stehe eigentlich sehr dafür, dass das nicht so ist, dass also wir auch eigentlich ein relativ normales Leben führen. Und da passte, also habe ich da irgendwie gut, glaube ich, reingepasst, so mit meinem Verständnis auch genau in die Sprache. Von euch.
Ja, total, tatsächlich.
Ja. Wen hattet ihr denn vor Augen, wenn ihr daran gedacht habt oder wenn ihr geschrieben habt, wer soll diese Zeilen lesen? Sind das eher betroffene BehandlerInnen?
Also die Zielgruppe sind klar Betroffene in allererster Linie und da hatten wir so ein bisschen schwerpunktmäßig junge Frauen, auch Jugendliche, aber im Prinzip Frauen auch aller anderen Altersklassen im Blick. Aber es war eben wichtig, dass es so verständlich ist, dass man nicht irgendwie erst studiert haben muss, um das Buch zu verstehen, sondern dass vielleicht auch irgendwie eine 16-jährige Autistin damit was anfangen kann. Und dann denken wir, ist es natürlich auch interessant für die Angehörigen, für Menschen, die mit Autistinnen arbeiten. Aber jetzt als Fachperson darf man nicht erwarten, dass wir da irgendwelche geheimen neuen Informationen drin präsentieren, die man sonst nirgendwo findet. Also es ist schon primär für Laien ausgelegt.
Gleichzeitig hatte ich jetzt von Kolleginnen oft die Rückmeldung bekommen in den letzten Monaten, dass sie da irgendwie sehr dankbar darauf warten, weil das, glaube ich, schon bei vielen Behandlerinnen auch so ist, dass sie sagen, ich finde das Thema schon interessant und würde mich da gerne mehr auskennen und weiß es jetzt aber vielleicht gar nicht so oder weiß gar nicht, wie das bei Frauen so ist. Dass das, glaube ich, schon auch mal irgendwie einen Überblick haben möchte oder sich da irgendwie so ein bisschen reindenken, reinfühlen möchte, glaube ich, auch für Behandlerinnen sehr wertvoll ist.
Ich habe auch gerade schon Manons gehobene Augenbraue gesehen. Ich bin schon wieder, glaube ich, gebiased von meiner eigenen Berufsrealität. Also natürlich mag es auch Experten geben, die noch nicht so viel wissen. Aber sag du doch nochmal was dazu, Manon.
Also ich hatte beim Schreiben ganz klar auch meinesgleichen im Blick. Also vielleicht eher die sich als spät diagnostiziert empfinden, also die nicht im Kinder- oder Jugendlichenalter die Diagnose bekommen haben, sondern erst so im Laufe ihres Erwachsenenlebens. Aber da ich hatte die Augenbrauen hochgezogen, weil ich auf Vorträgen immer wieder die Rückmeldung kriege, dass eben gerade die Fachleute ja auch nicht wissen, wie Autismus sich eigentlich von innen gesehen präsentiert und was das im Alltag ist. Die arbeiten mit ihren PatientInnen, aber die PatientInnen sind ja 24/7 365 Tage im Jahr autistisch. Das heißt, und ich glaube, das ist, also ich hoffe, da stehen schon ein paar, in Anführungszeichen, geheime Informationen drin, die auch Fachpersonen normalerweise nicht wissen können.
Also das kann ich aus meiner Perspektive klar bejahen. Ich finde, es gibt wahnsinnig viel zum Thema Autismus zu wissen und es ist ein sehr, sehr weites Feld mit unfassbar interessanten Tiefen und sich damit auszukennen, ist einfach überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit, weil die Diagnose als solche noch relativ neu ist. Ich glaube, in vielen Curriculen für Fachpersonen überhaupt noch gar nicht vorkommt oder erst seit neuestem drin ist. Insofern, ich glaube, da steht viel Geheimnis drin für die meisten und auch für mich habe ich viel Geheimnis und Neues entdeckt. Das
okay,
konnte ich auf jeden Fall mal sagen.
Okay, dann nehme ich das zurück.
Aber du bist ja immer sehr bescheiden, Ismene, und das ist ja auch ein Zug, den wir an dir sehr schätzen. Damit wir jetzt aber auch mal alle HörerInnen hier so ins Boot holen können und abholen können und bevor wir vielleicht auch ein klein wenig auf diese Tiefen zu sprechen kommen, die es eben bei dem ganzen Thema gibt, wollen wir vielleicht nochmal klären, so was ist Autismus, vielleicht nochmal versuchen, das irgendwie in einer angemessenen Kürze zu erklären.
Also, soll ich mal anfangen?
Fang du mal an.
Ja. Also Autismus ist eine Entwicklungsstörung, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die somit in der Kindheit beziehungsweise schon in der frühen Kindheit beginnt und die sich durch verschiedene Symptome äußert. Die kann man aufteilen in Auffälligkeiten in der Kommunikation, in der sozialen Interaktion und dann gibt es sogenannte stereotype repetitive Verhaltensweisen. Das muss man jetzt wahrscheinlich einmal kurz erklären. Also Auffälligkeiten in der Kommunikation betreffen typischerweise die Sprache. Also die Sprachentwicklung kann zum Beispiel verzögert sein, muss sie aber nicht. Es gibt auch Auffälligkeiten zum Beispiel in der Stimmmelodie oder Kinder, die irgendwie ganz ausgeprägt nur wiedergeben, was ihr Gegenüber schon gesagt hat. Das nennt man Echolalie. Oder was vielleicht später erst auffällt, Schwierigkeiten mit der bildlichen Sprache, dass sowas wie Sprichwörter, Metaphern, Witze, Ironie schlecht verstanden werden können. Dann in der sozialen Interaktion, da geht es darum, Kontakte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten. So ein typisches Merkmal in der sozialen Interaktion wäre irgendwie, dass der Augenkontakt Probleme macht oder dass der Perspektivwechsel Schwierigkeiten bereitet. Und diese stereotypen repetitiven Verhaltensweisen, da gehören ganz viele verschiedene Aspekte dazu, zum Beispiel so repetitives Spielen bei Kindern, also dass irgendwie Sand hin und her geschoben wird, anstatt wirklich was damit zu spielen. Oder die Spezialinteressen, die vielleicht manchem ein Begriff sind, gehören dazu, dass man sich also nicht für alles so ein bisschen, sondern für ein, zwei Themen ganz intensiv interessiert über einen langen Zeitraum und ganz viel damit auseinandersetzt. Und auch so Schwierigkeiten beim spontanen Umplanen von Dingen, so eine Vorliebe für das Bekannte, für das Gleiche, um so ein paar Beispiele zu nennen. Ist das Autismus?
Du hast mich schmunzeln sehen, ich finde mich da drin wieder, ja.
Ja. Genau.
Aus der Innensicht würde ich mal sagen, eben Autismus ist wie ein anderes Betriebssystem, andere Hardware, anderes Betriebssystem drauf und dann kann man streiten, ob eben das Android auf dem Samsung besser ist als das iOS auf dem iPhone. Aber zugegebenermaßen fehlen in unserem Betriebssystem schon so ein paar Sachen, die für ein Erwachsenenleben recht praktisch gewesen wären. Wir haben eben tatsächlich eine andere Wahrnehmung der Welt. Manches fehlt uns, manche Zusammenhänge fehlen uns. Daraus ergibt sich eine ganz andere Herangehensweise an zum Beispiel Sozialisation oder an Sprache oder an Auswahl von Kleidung oder so. Und das, ich kann verstehen, warum andere Leute Mühe haben, das zu begreifen. Also genauso wie wir umgekehrt ja auch Jahrzehnte brauchen, um die neurotypische Welt zu begreifen und uns da drin zurechtzufinden, kann ich das absolut nachvollziehen, warum eben andere Leute, also neurotypische Leute sagen, die Autisten bleiben mir irgendwie fremd oder das ist, ich kann das nicht begreifen. Es ist so viel, was es da zu wissen gibt. Aber eben, wenn man uns in Ruhe lässt und untereinander lässt, dann haben wir nicht nur soziale Defizite, weiß Gott nicht, sondern wir haben eine eigene soziale Kultur und eigene soziale Umgangsformen, die sehr viel Sinn machen in der Gesellschaft. Aber ja, wir haben eben immens viel zu tun mit Reizüberflutung und aus dem Takt kommen und eben hängen bleiben irgendwo, einfrieren, blockieren, sauer werden, weil wir irritiert sind, weil irgendwas nicht so funktioniert wie geplant. Planänderung ist furchtbar. Also ich leide da sehr drunter in meinem Alltag.
Mhm. Genau, und Marlon spricht jetzt so ganz selbstverständlich von erwachsenen AutistInnen und da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass das lange Zeit überhaupt gar kein selbstverständliches Thema war, weil ich habe ja gesagt, das fängt in der Kindheit an. Es wurde daher lange Zeit aber auch als reines Problem der Kindheit gehandhabt, so ähnlich wie es bei ADHS auch der Fall war. Das heißt, auch deswegen gibt's wahrscheinlich viele KollegInnen von uns, die sich mit erwachsenen AutistInnen nicht so gut auskennen, weil das Thema erst seit wenigen Jahrzehnten auf dem Radar ist. Und das betrifft sowohl die Forschung als auch eben die Klinik.
Okay. Ich glaube, gerade das Historische ist ja auch interessant, weil Autismus, wie wir ihn heute kennen, ist ja schon eher nicht direkt ein neuartiges Phänomen, weil der Autismus war ja schon immer da, aber so wie wir ihn sehen und wie wir ihn betrachten. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Autismus. Ist das der korrekte Terminus?
Also ganz korrekt müssten wir Autismus-Spektrum-Störung sagen, weil Autismus ist ja zum Beispiel auch historischen Symptomen von Schizophrenien, also ein bisschen genauer wäre es, wenn wir sagen Autismus-Spektrum-Störung, das ist das, was man diagnostizieren kann. Wir reden in unserem Buch von autistisch und wir schließen aber, wenn ich da hoffentlich für euch alle spreche, schon auch Personen mit ein, die vielleicht gar nicht unbedingt die Kriterien für eine Störung, also Autismus-Spektrum-Störung erfüllen, sondern die vielleicht so knapp drunter sind, subsyndromale Ausprägungen, können sich trotzdem als autistisch identifizieren. Insofern würde ich die Begriffe abgrenzen.
Ja, also mein Blick ist da klar nicht der Störungsbegriff, sondern eben das, was uns ausmacht, also das Betriebssystem, was da läuft und wie erfolgreich wir im Leben sind, steht noch auf einem anderen Blatt. Mhm. Das, aber man kann auch ohne Leiden autistisch sein.
Das ist ja auch wichtig, finde ich, in dem Buch auch, dass es ja darum geht, das Betriebssystem zu beschreiben, erstmal so und alles, was so dazugehört und eben nicht eben mit Krankheitsbegriffen oder irgendwelchen zwingend Diagnosen irgendwie in den Kategorien zu denken, sondern erstmal einfach irgendwie das, wie ich so bin und wie das Denken ist, wie die soziale Interaktion ist, irgendwie verstehen zu können, so.
Wir haben uns da auch relativ intensiv mit auseinandergesetzt, so im Einleitungskapitel und so ein bisschen um die Begriffe gerungen, weil das schon auch irgendwie ein sensibles Thema ist in der autistischen Community, war so mein Gefühl. Da gibt's einfach Menschen, die sehr, sehr sich dagegen sträuben, in so ein Label reingedrückt zu werden, wenn man da sich im Wording vergreift und irgendwie dann aus Versehen von Krankheit spricht, dann kann es schon relativ starke Reaktionen geben. Deswegen, wir haben das so ein bisschen versucht auseinanderzudröseln. Was ist eine Störung? Was ist eine Behinderung? Muss Autismus immer eine Störung sein? Und so weiter. Also da darf man gerne auch nochmal reinlesen.
Also das kann ich auch besonders empfehlen. Ich finde gerade diese Grenze zwischen Krankheit, Störung und Gesundheit ist ja auch bei anderen Diagnosen oder in anderen Situationen wahnsinnig schwer zu bestimmen und irgendwie immer wieder auch sehr strittig. Da steht ja wirklich auch viel dahinter und ich finde, ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, das sehr detailliert auseinanderzunehmen und habt auch stark mit euch gerungen und ein paar schöne Formulierungen gefunden, die mir sehr gut gefallen haben. Ihr habt euch jetzt aber im Buch nicht nur mit Autismus und Autismus-Spektrum-Störungen auseinandergesetzt, sondern vor allem mit Autismus bei Frauen und Mädchen. Warum genau so?
In der Forschung gibt es so Ansätze, nach dem sogenannten Female Phenotype zu suchen, also zu schauen, ob es einen weiblichen Autismus gibt. Ich kann nicht behaupten, also ich kann selber nicht aus dem Bauch heraus sagen, ob es den gibt oder nicht. Aber eben die Darstellung nach außen ist so anders. Und das heißt eben, dass auch die Lebensentwürfe von autistischen Frauen qualitativ anders aussehen können als die von Männern. Und da ist zu wenig bekannt. Wir fliegen eben immer noch unterm Radar. Und deswegen war so mein Bedürfnis, da so eine Schippe mal an Kommunikation draufzusetzen und das mehr ans Tageslicht zu ziehen.
Das ist so der eine Aspekt. Das andere ist ja auch, dass Frauen, das ist so die feministische Perspektive, vielleicht ja auch andere Herausforderungen und Aufgaben im Leben haben. Also es gibt einfach so Themen, von denen sind autistische Männer weniger betroffen, zum Beispiel Familienplanung. Klar, theoretisch teilt man sich das auf, aber die Vaterrolle ist doch eine ganz andere als die Mutterrolle. Der Vater muss auch nicht das Kind auf die Welt bringen und man kann sich vielleicht vorstellen, dass es gerade für autistische Frauen mit vielen, vielen Herausforderungen verbunden ist, dieser Kontrollverlust und die Aufgabe der gesamten Tages- und Lebensstruktur. Und eben solchen Themen wollten wir auch Raum geben. Und dazu kommt vielleicht noch, dass die Gesellschaft Frauen und Mädchen insgesamt ja auch anders betrachtet. Also das haben wir, glaube ich, auch, das hat relativ viel Raum eingenommen. So die Frage, ist die Sicht vielleicht auch verzerrt? Weil wir werden oft gefragt, was ist denn jetzt anders an autistischen Frauen und Mädchen? Und dann kann man natürlich so diese Sachen aufzählen, die diskutiert werden bei dem fraglichen autistischen Phänotyp. Aber manchmal ärgert es mich auch fast so ein bisschen, weil ich denke, wenn man die ganz normale Autismusdiagnostik bei Frauen und Mädchen macht und dabei die Innensicht, also zuhört, was einem erzählt wird, dann kann man sie schon auch rausfinden. Aber es wird oft gar nicht gemacht, weil wir gebiased sind, also weil die Sicht verzerrt ist. Wenn irgendwie eine Frau, die verheiratet ist und geschminkt und schick angezogen ist, den Raum betritt und dann auch noch in die Augen schaut, dann wird oft von vornherein das irgendwie ausgeschlossen und da müssen wir gar nicht so genau hinschauen, weil sieht nicht autistisch aus. Und deswegen ist das, glaube ich, genauso wichtig wie die Frage, wie präsentieren sich die Frauen anders? Auch was sind so unsere Erwartungen und wie beeinflussen die vielleicht unser klinisches Urteil?
Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil es ja so klassischerweise ganz viel darum geht, dass man so denkt, dass irgendwie bei Autisten Sachen dann nicht so funktionieren oder so sind. Und was ja ganz, ganz oft so ist bei Frauen, dass es eben nicht so ist, dass die Sachen nicht funktionieren oder so sind. Aber dass es einfach verdammt anstrengend ist, das irgendwie nach außen am Laufen zu halten. Also, dass man jetzt vielleicht diese Funktionseinschränkungen jetzt von der Oberfläche betrachtet, gar nicht so sieht direkt. Und schon viele Sachen funktionieren oder Leute sozial sehr engagiert sind, aber dann irgendwie wirklich so auf den letzten Körnern laufen oder dann irgendwann das System kollabiert, weil es eben die ganze Zeit diese immense Anstrengung dahinter ist. Das heißt, wir gucken uns gerade bei dem Thema autistische Frauen und Mädchen eben nicht nur an, was ist das Outcome, sondern auch, was ist der Weg dahin und was leisten die eigentlich den ganzen Tag, um irgendwie so einen Alltag zu gestalten, so wie jetzt neurotypische Menschen, also nicht autistische Menschen, das vielleicht irgendwie auch hinkriegen würden, aber eben mit weniger Anstrengung.
Ich würde noch dazu fügen, weil Esmine das angesprochen hatte, so die Medizin ist ja generell eigentlich eher Männer dominiert, was die ganze Forschung angeht, Medikationen und so weiter. Und da gehört Autismus sicherlich zu einem der krasseren Beispiele, wo die ganze Vorstellung von dem Phänomen oder von der Störung sich erstmal ausschließlich an Männern, Jungs orientiert hat und das immer noch tut, implizit. Und da habe ich den Eindruck, dass eben das Fachpersonal das nicht merkt, diesen eigenen Bias. Insofern eben auch, vielleicht ist dieses Buch auch für Fachpersonal interessant, um zu schauen, um eine Idee davon zu kriegen, wie sich Autismus in einem weiblichen Lebensentwurf darstellt.
Wir haben eine Rückmeldung gekriegt, die war, glaube ich, so sinngemäß. Naja, ich habe das Buch gelesen, aber ich bin nicht so ganz zufrieden. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie Autistinnen aussehen. Ich denke, ja verdammt, das ist ja auch irgendwie das Problem.
Ja, dann könnt ihr uns das doch jetzt erklären. Wie sehen denn Autistinnen aus?
Die sehen nicht aus.
Also einfach nur so als Gegenbeispiel zum Stereotyp. Meine beste Freundin ist Autistin, die übrigens auch die Illustrationen für dieses Buch beigesteuert hat. Die hat ein Spezialinteresse in Mode. Kaum jemand ist so gut, so ausgezeichnet, ausgefeilt, zurechtgemacht wie sie in meinem Bekanntenkreis. Also die sieht gar nicht autistisch aus.
Das ist ja was mit den Vorstellungen, die wir von Autismus haben, irgendwie nicht so richtig zusammengeht. Ja.
Genau, aber mit dem richtigen Spezialinteresse wird das wunderbar.
Ja.
Sehen wir auf Station auch immer irgendwie so ganz viele junge Frauen, die dann irgendwie wahnsinnig engagiert sind und Psychologie studieren und sich für Leute und Gruppen und Gruppendynamiken interessieren und dann wirklich auch wahnsinnige Kompetenzen haben und irgendwie sehr, sehr, sehr im Kontakt sind, auch sehr fertig sind dann hinterher, wo man auch eben, wenn man jetzt so oft von diesen Stereotypen her denkt, jetzt das nicht unbedingt auf den ersten Blick zusammenbringen würde.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen, als ich gerade ins Wort gefallen bin, so Spezialinteresse, soziale Interaktion oder Spezialinteresse, Sprache und Sprachpragmatik, das hilft natürlich total beim Verschleiern und Maskieren.
Aha. Gibt's denn auch noch andere Sachen? Natürlich sind es viele, viele kleine Feinheiten, die Frauen und Mädchen da von den Männern und Jungs unterscheiden, aber was sind denn so die gröberen, größeren Unterschiede, die ihr da jetzt so herausgearbeitet habt?
Also wir haben die da reingeschrieben, aber nicht allein herausgearbeitet. Also diese Aspekte, die diskutiert werden als weiblicher autistischer Phänotyp, dazu gehören kein Anspruch auf Vollständigkeit, eben das dieses verstärkte Maskieren und sich anpassen an die neurotypischen Konventionen. Dann auch, dass die Spezialinteressen, haben wir ja gerade schon erwähnt, zwar genauso intensiv sind wie bei den männlichen Counterparts, aber oft nicht so ungewöhnlich anmuten. Oder sind einfach andere Spezialinteressen. Also wenn du ein Spezialinteresse zum Beispiel für Pferde hast als Mädchen, ist auch so ein bisschen stereotypes Beispiel, aber dann bist du erstmal womöglich damit ganz gut in ganz guter Gesellschaft unter Gleichaltrigen. Und wenn du später im Erwachsenenleben irgendwie ein Spezialinteresse für Mode oder für Inneneinrichtung oder so hast, das wirkt nicht so abgespaced wie so dieses stereotype männliche Beispiel von Astrophysik oder was gibt's noch für Spezialinteressen. IT ist ja so ganz schnell mit Autismus assoziiert. Also da gibt's einfach so ein bisschen weniger auffällige Spezialinteressen, aber genauso intensive. Dann zählt meines Wissens auch die verzögerte Diagnosestellung so ein bisschen mit zu dem autistischen weiblichen Phänotyp-Thema. Auch das beschreibt jetzt nicht den Phänotyp, aber es ist einfach ein immer wieder aufkehrendes Thema, dass Frauen Jahre später ihre Diagnose kriegen als Männer und auch vermehrte psychische Komorbiditäten haben. Also diese ganzen stressbedingten Folgeerkrankungen, die dazu führen, dass autistische Frauen, wenn sie die Diagnose kriegen, dann oft nicht nur Diagnose Autismus haben, sondern irgendwie eine ganze Latte an irgendwie Depression, Angst, Sucht, was man sich alles vorstellen kann, Diagnosen mit dazu, was sicher auch eine Folge der verzögerten Diagnosestellung ist. Und eine erhöhte soziale Motivation, also ein erhöhter Wunsch nach Kontakten, wird auch beschrieben als so mögliche Eigenschaft, die autistische Frauen sich teilen. Also erhöht im Vergleich zu autistischen Männern.
Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, aber mir scheint, dass Frauen mehr Fehldiagnosen aufsammeln, bis sie die Diagnose Autismus bekommen, deren Weg also nicht nur zeitlich länger ist, sondern auch mehr Irrfahrt beinhaltet.
Ja, also zumindest aus der klinischen Perspektive würde ich es auch so sehen. Ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich erwiesen ist.
Also dann können wir ja mal versuchen, auf diese einzelnen Aspekte so ein bisschen einzugehen. Ich glaube, ein Begriff, der mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist das Maskieren. Ihr nennt es im Buch auch Masking. Was ist das denn eigentlich?
Das ist was, was im Grunde genommen doppelt wirkt. Also ich möchte im Kontakt mit neurotypischen Menschen möglichst unauffällig wirken. Und dazu muss ich zwei Sachen machen. Das eine ist, ich muss meine reflexhafte autistische Reaktion auf irgendwas unterdrücken. Also nehmen wir das Beispiel von irgendeiner Redewendung, so einer bildlichen Redewendung, die ich nicht sofort verstehe. Da muss ich eben dieses Hä? Das darf ich nicht zeigen. Und gleichzeitig in Echtzeit muss ich eine passende Reaktion an der Oberfläche erzeugen, so ein freundliches Lächeln, ein Nicken und so ein ja, genau, ich bin ganz bei dir. Und das ist mühsam. Das braucht sehr viele Skills und aber eben auch eine sehr hohe Bereitschaft, in dem Moment wirklich passend zu reagieren. Also es ist sehr viel Alert irgendwie dabei, sehr viel Aufmerksamkeit. Der andere Aspekt ist vielleicht so dieses eher Langläufer-Masking, eben das, was Frauen dann leisten, wenn sie ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen managen oder so, dieses wirklich bewusst aufmerksam sein, da hat die Schwiegermutter Geburtstag, über was für ein Geschenk würde die sich freuen, also alles das, was neurotypische Frauen auch mittragen, aber eben mit dem Zusatz, dass es an sich nicht so sehr unsere Art ist, also dass wir auch immer noch so eine Schippe an Aufmerksamkeit sozialer Kompetenz draufsetzen müssen, die uns nicht im Blut liegt.
Das kann man sich im Prinzip so vorstellen jetzt, was wir ja alle in irgendeiner Form haben in manchen Situationen, dass wir mal irgendwo in Situationen sind, wo wir so tun müssen, als wüssten wir, worüber gerade gesprochen wird, oder so tun müssen, als hätten wir gerade irgendwas im Griff, was wir aber eigentlich gerade gar nicht haben, und dann eben so die eigene Stressreaktion oder das wahre innere Erleben irgendwie unterdrücken müssen und gleichzeitig irgendwas nach außen liefern müssen, was irgendwie nicht unserem Innern entspricht, aber eben halbwegs zur Situation passen sollte. Und wenn wir das so situativ kennen, dann wissen wir, dass das auch ganz schön viel Energie und Arbeitsspeicher kostet und einfach irgendwie auch ordentlich Stress macht. Und das kann man sich im Prinzip in so einem Alltag vorstellen, dann eben bei autistischen Frauen, dass das dann den ganzen Tag durchläuft. Also wenn die eben, dass das dann nicht so Ausnahmesituationen sind, sondern dann den ganzen Arbeitstag eigentlich, die in so einem Modus sind, wo sie das ständig bei sozialen Interaktionen machen müssen. Und da kann man sich vorstellen, dass es irgendwie auslaugt.
Dazu kommt vielleicht noch, dass es so viele Spielregeln gibt, die sich teilweise sogar widersprechen. Also ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen ein sehr kleines, aber vielleicht passendes Beispiel. Ich habe mit jemandem per WhatsApp einen Termin ausmachen sollen, und dann kam eben dieses, okay, jetzt brauchen wir noch eine Uhrzeit. Was würdest du vorschlagen? Und dann wollte ich schreiben, 13 Uhr. Und sprachlich wäre es 13 Uhr. Das kann aber sehr bestimmt wirken. Das heißt, ich habe sehr gehadert damit, ob ich ein Fragezeichen dahinter mache, um deutlich zu machen, ich lasse dir offen, dass ich noch verhandlungsbereit bin. Aber grammatikalisch oder sprachlich ist dieses Fragezeichen nicht korrekt, sondern die Antwort auf die Frage, was ist denn dein Vorschlag, ist 13 Uhr, Punkt. Und ich sitze da tatsächlich ein paar Minuten und editiere hin und her und überlege, bis ich das dann abschicken kann.
Und ich finde, dein Beispiel zeigt vielleicht noch was in meiner Vorstellung die Sache sehr anstrengend macht, nämlich dieses Kleinteilige, also dass es wirklich jede Kleinigkeit ist, die dann gesteuert werden muss. Und was Patientinnen dann zum Beispiel oft erzählen, ist, sie steuern den Augenkontakt, sie steuern, wie sich die Hände bewegen, sie steuern auch, wie sie da sitzen, ob sie nicht komisch verdreht sind. Sie unterdrücken vielleicht irgendwelche Schaukelbewegungen oder anderen Bewegungen, die sie normalerweise sonst machen würden in einer stressigen Situation. Sie haben vielleicht anhand von Filmen dann sich Vorbilder gesucht und vor dem Spiegel geübt, wie kann ich so lächeln wie die, wie kann ich irgendwie ernst gucken, wie sehe ich eigentlich aus im Spiegel, haben vielleicht ihre Stimme aufgenommen und haben geübt, wie sie mehr Melodie in die Stimme kriegen. Also ich finde, wenn man sich diese ganzen Kleinigkeiten so aufzählt, dann wird vielleicht klar, dass das nicht einfach das ist, was Christa erzählt hat, was alle Menschen mehr oder weniger kennen, mal nicht authentisch zu sein in der Situation, sich mal irgendwie kompetenter zu geben, als man ist, weil wenn ich in so einer Situation bin, dann muss ich zumindest nicht drüber nachdenken, jetzt mal in die Augen gucken, jetzt wieder weggucken, weil sonst ist es zu lange, jetzt die Mundwinkel hoch machen, um zu lächeln. Also da gibt's so einen Teil, der irgendwie intuitiv läuft bei neurotypischen Menschen. Einen großen Teil wahrscheinlich.
Also das klingt ja nach einer wahnsinnig nützlichen Fähigkeit einerseits, ja, dass ja dann tatsächlich schon irgendwie alles möglich ist und kompensierbar ist, aber gleichzeitig muss das ja unfassbar anstrengend sein. Wozu führt das denn?
Also neben der Anstrengung, die ja häufig dann zu Erschöpfung führt oder dass dann irgendwann Alltag auch nicht mehr funktioniert oder Leute halt depressiv dekompensieren oder halt dann irgendwie Sachen nicht mehr machen können, für die sie eigentlich Interesse haben, weil dann einfach irgendwie keine Energie mehr übrig ist. Also dass es wahnsinnig unausgewogen ist, da hast du Manon wahrscheinlich noch mehr zu erzählen, finde ich das gleichzeitig auch wichtig, so den Punkt irgendwie klar zu haben, was das eigentlich auch für Auswirkungen auf Selbstbild hat, weil dieses ständige Maskieren ja eigentlich immer wieder Rückmeldungen ans eigene Selbstbild gibt. Ich muss irgendwie so tun, als wäre ich anders, um halbwegs okay zu sein oder um halbwegs mitzukommen. Und das auch an sich schon irgendwie, wenn man das nicht gesteuert macht oder da quasi wieder zu gezwungen wird irgendwie oder so das Gefühl hat, ich muss das machen, um irgendwie okay zu sein, an sich ja schon eine totale Katastrophe ist, so was eben so Themen wie Selbstbild, Selbstwert angeht.
Okay.
Also während dem Maskieren läuft unterschwellig eigentlich, egal ob man es bewusst hat oder nicht, viel Angst mit vor Versagen, vor Entlarvung, vor Hiccups, dass meine Fassade plötzlich nicht mehr steht. Und also ich bin sicher, dass man da auch eine Angststörung draus entwickeln kann. Aber eben, wir erleben immer wieder, gerade die hochkompensierenden Frauen, dass die Reaktionen aus unserem Umfeld, wenn wir mal kurz aus der Rolle fallen, sehr krass sind. Was dann eigentlich manchmal frustrierend ist, weil man dann so das Gefühl hat, ich gebe mir die ganze Zeit Mühe und wenn ich dann irgendwie nur so 99,4% schaffe, dann kriege ich aber sowas von einem auf den Deckel. Also was war denn das für ein Tonfall? Das geht ja gar nicht. Ja, also und es lehrt uns dann auch noch wieder in Zukunft noch mehr aufzupassen, weil eben scheinbar, das verstehen wir nicht, aber weil scheinbar eben der Unterschied dann zwischen unserer neurotypischen Fassade und dem, was wir dann unter Umständen mal so aus der Hüfte raushauen, wohl von außen gesehen ziemlich krass ist.
Das ist echt Fluch und Segen des Maskings.
Absolut, ja. Weil Christa das Stichwort eben Selbstbild ansprach, ja, kann ich nur bestätigen. Das ist eine große Fragestellung, wenn man dann sagt, okay, ich muss wohl lernen, weniger zu masken oder ich möchte weniger masken. Ja, wer bin ich denn dann? Und was passiert dann? Oder eben, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Weiß ich das überhaupt, wie ich mich normal verhalten würde? Das ist ein Riesenthema. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch unter vollem Masking schwer, emotional in Kontakten wirklich satt zu werden. Das ist nicht so nahrhaft, die freundlichen Rückmeldungen, weil die ja unsere Fassade meinen. Das heißt, es ist eher, also wenn ich weggehe und irgendwas war schön oder ist gut gelaufen, dann bin ich weggegangen mit dem Gefühl, das war jetzt schön, aber immer auch so eine Erleichterung, es ist alles gut gegangen. Also ich merke heute, wo ich weniger maskiere, dass mich dann die Rückmeldungen viel mehr meine Person treffen und dann aber auch nett sind. Also das macht mich sicherer sogar.
Okay, also da bietet sich ja die Überleitung zu dem Thema Identität schon an, aber da würde ich gerne etwas später noch ein bisschen drüber sprechen und erstmal euch um einen Blick in eure Besteckschublade bitten. Es soll nämlich um nicht Messer, nicht Gabeln, sondern Löffel gehen. Was hat's denn mit den Löffeln auf sich?
Das Bild stammt aus der Spoon Theory. Das ist, es ist keine Theorie, es ist eine Metapher. Das war ein Blogbeitrag von Christine Miserandino, die auch eine unsichtbare Behinderung hat, nämlich Lupus, eine Stoffwechselstörung. Und die von ihrer Freundin, mit der sie zusammengewohnt hat, irgendwann gefragt wurde, wie es eigentlich ist, Lupus zu haben. Und sie hat sich erst gewundert, weil die Freundin ja sieht, wie sie lebt. Also sie sieht, dass sie Stock braucht zum Gehen, sie hat sie weinen sehen, wenn die Schmerzen zu groß waren, sie hat sie zum Arzt begleitet und ihr war so, sie wusste nicht so genau, worauf die Frage abzielt und hat sich dann eben spontan für ein Bild entschlossen, hat in dem Bistro, wo sie saßen, alle Löffel eingesammelt, die von den umliegenden Tischen und hat ihrer Freundin anhand dieser abgezählten Löffel vorgerechnet, dass man mit einer unsichtbaren Behinderung und auch mit einer sichtbaren den ganzen Tag Entscheidungen treffen muss, die andere Leute nicht treffen müssen, weil die Energie knapp ist und ist mit ihr so einen gedachten Tag durchgegangen. Aus dem Bett kommen, in die Kleider kommen, Morgenroutine, zwei Löffel weg und ist dann so die ganzen Selbstverständlichkeiten durchgegangen und am Ende des Tages war dann noch ein Löffel übrig und in dem konnte die Freundin, die dann eben diesen Tag durchspielen sollte, entscheiden, macht sie sich jetzt noch was zu essen oder trifft sie sich noch mit Freunden oder macht sie noch was im Haushalt. So, aber eben alles drei geht auf keinen Fall mehr. Und die autistische Community, die ihren Autismus teilweise auch als eine unsichtbare Behinderung begreift, hat dieses Bild gerne aufgenommen und deswegen bezeichnen wir uns als Spoonies. Und es ist auch wie so ein Code, wenn jemand sagt, boah, Löffel knapp, dann weiß man, okay, da gibt es eine unsichtbare Belastung, die ich nicht sehen kann. Das kann Autismus sein, kann auch was anderes sein. Aber man kommt sehr schnell intuitiv auf ein Verständnis, wie beim anderen wohl das Leben gemanagt werden muss.
Okay, ihr verwendet ja auch den Begriff sozialen Akku. Darf ich das Synonym verwenden für die Löffel oder gibt es da nochmal einen kleinen Unterschied?
Naja, die Löffel werden ja nicht nur durch soziale Situationen aufgebraucht, insofern nicht ganz synonym, aber auch der soziale Akku ist natürlich ein bisschen leistungsschwächer, kann man behaupten, oder vielleicht einfach auch mehr beansprucht, wahrscheinlich von beiden, was bei Autistinnen ist also auch immer wieder ein Thema.
Ich glaube, man kann sagen, dass soziale Situationen grundsätzlich eher löffelintensiv sind.
Das stimmt, aber eben auch Planänderungen oder eben, ne, also Bus ist weg, das ist nichts Soziales und trotzdem kostet es mich Löffel. Insofern sind die Löffel vielleicht ein Oberbegriff.
Okay, aber so wie du jetzt gerade über Löffel sprichst, da klingeln bei mir auch viele Glöckchen und da denke ich mir so, ist das jetzt was nur Autistinnen betrifft oder gibt es das auch bei anderen?
Das gibt es bei allen. Deswegen eben, also der Begriff Spoon Theory ist ja nicht im Bereich Autismus entstanden, sondern im Bereich unsichtbare Behinderungen. Und es gibt sicherlich auch bei neurotypischen, gesunden Menschen Lebensphasen, wo die ziemlich ihre Löffel zählen müssen. Also braucht bloß irgendwie so diese Phase mit noch kleine Kinder, alt werdende Eltern, was weiß ich, Hausbau. Ja.
Wir haben das Bild in unserem Buch gerne übernommen und unsere Illustratorin Carina auch, weil das irgendwie so gut hängen bleibt. Also es ist so ein bisschen theoretisch, wenn man darüber spricht, dass man sich seine Energie gut einteilen muss und irgendwie vielleicht energiespendende Aktivitäten sich auch suchen sollte. Also das bleibt nicht so gut hängen wie dieses Löffelthema. Und deswegen greift mir das immer wieder auf, irgendwie Löffel schnitzen, um sich was Gutes zu tun. Ja.
Für mich passt der Akku-Begriff deshalb auch nicht zu meiner Realität, weil, also rein technisch, ein Akku ist auf 0% leer. Und dann würde das Gerät, das schaltet sich ab und funktioniert nicht mehr. Das kann ich mir in meinem Leben aber gar nicht leisten. Das heißt, ich kann dann den Löffelvorrat vom nächsten Tag anfressen und werde am nächsten Tag mit weniger Löffeln in den Tag starten. Also das Energiemanagement braucht meines Erachtens eben ein Bild, was auch unter Null gehen kann, denn wir müssen uns übernehmen, um funktionieren zu können.
Okay, da ergibt das Bild auch für mich jetzt viel Sinn. Okay, danke dafür. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass so diverse Folgeerkrankungen für Autistinnen immer wieder auftauchen. Also ihr habt über Angststörungen gesprochen, die beispielsweise aus viel Masking und der Überlastung daraus folgen können, über depressive Verstimmung. Was gibt es denn da an Folgeerkrankungen generell zu erzählen?
Also generell kann man vielleicht nochmal aufgreifen, was Manon gesagt hat, was die Fehldiagnosen betrifft. Also es gibt ganz viele Komorbiditäten, also gleichzeitig vorliegende Diagnosen. Und es gibt aber, also oft sind es genau diese gleichen Erkrankungen, bei denen man sich aber auch fragen muss, ist es das oder ist es Autismus? Also wir müssen immer abgrenzen, ist das eine oder das andere oder ist es beides? Und wenn es beides ist, dann gibt es so zwei Gruppen. Es gibt psychische Störungen oder Entwicklungsstörungen, andere, zum Beispiel ADHS, die einfach häufiger zusammen mit Autismus auftreten, dann gar nicht als Folge davon. Und dann gibt's aber die ganz große Gruppe von so im weitesten Sinne Stressfolgeerkrankungen, würde ich es jetzt mal nennen, die einfach mit so einem Dauerstress ein höheres Risiko haben zu entstehen. Also eben Depressionen hatten wir genannt, Angststörungen sind mit dabei. Bei psychotischen Störungen ist so ein bisschen der Zusammenhang komplexer und auch nicht ganz klar. Die haben wir aber auch auf jeden Fall erwähnt und versucht gut zu erklären, damit es da nicht zu Verwechslungen kommt. Suchterkrankungen, auch ganz wichtig, lange auch irgendwie als irrelevant bei Autismus verkannt, weil man irgendwie gedacht hat, Autisten, die gehen ja nicht mit irgendwelchen Trends oder mit Gruppenzwang, die werden nicht abhängig, aber Suchtmittel sind natürlich super effektiv, um auf Knopfdruck ganz schnell entweder zur Entspannung oder zu einer erhöhten sozialen Geschmeidigkeit zu führen. Und insofern weiß man heutzutage, dass Autistinnen sehr wohl gefährdet sind, eine Suchterkrankung zu entwickeln. Dann haben wir das Thema Persönlichkeitsstörungen, was auch wichtig ist, weil wir häufig sehen, dass es eben doch, hat man auch lange nicht so richtig gedacht, erhöhte Komorbiditätsraten gibt zwischen zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo Christa ja Expertin ist, und Autismus. Und dann gibt es so ein paar Persönlichkeitsstörungen, die auch so als mögliche Differentialdiagnose, also ich denke an die schizoide Persönlichkeitsstörung, in Frage kommen. Also ist auch eine interessante Konstellation. Was haben wir noch für psychische Störungen? Ich muss gerade
Zwang.
Kopf. Zwang haben Zwang. Wir, genau. Auch auch komplex teilweise in der Abgrenzung. Ist es jetzt ein Zwangsverhalten, irgendwie alles nochmal zu kontrollieren, bevor ich das Haus verlasse, oder ist es ein Ritual? Genau. Also ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das ist so ein Ausschnitt, gibt noch viele mehr, die wir auch ins Buch geschrieben haben.
Ja, da findet ihr natürlich die vollständige Auflistung.
Wäre jetzt auch blöd, alle zu nennen jetzt.
Es wäre Hörerservice.
Aber zu deiner Verteidigung muss ich ja sagen, du hast wirklich schon sehr, sehr viel erwähnt, und ich denke mal, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Grundstock, um das zu wissen. Manon, du hast vorhin über das Thema Identität gesprochen, und da möchte ich gleich jetzt nochmal mit dir drüber reden. Du hast gesagt, wer bin ich denn dann? Wie hast du das gemeint?
Da nehme ich jetzt tatsächlich mich selbst als Beispiel, weil ich früher geglaubt habe, mein Verhalten bin ich. Und ich kann mich ja so zusammenbauen, wie ich das für richtig halte. Und das, was ich wahrgenommen habe, was sich manchmal gemeldet hat, so im Innern, da hatte ich immer die Hypothese, das wären so die Reste von einer Traumafolgestörung, was sehr plausibel war in meiner Biografie. Und es war dann aber tatsächlich umgekehrt. Also das, was ich als mich wahrgenommen habe, war mein Masking. Und ich musste mein Weltbild sozusagen wie einmal auf, oder mein Selbstbild einmal auf den Kopf stellen und mich selber kennenlernen. Und ich verhalte mich heute nach außen hin vielleicht nicht großartig anders. Also natürlich, ich bin etwas eckiger geworden irgendwie. Also ich maskiere weniger, mache weniger Blickkontakt und so. Aber so in den Grundzügen bin ich, glaube ich, schon aus Sicht meiner Freundinnen die Alte geblieben. Aber ich habe andere Paradigmen, um zu entscheiden, was ich jetzt als nächstes tun werde. Und da bin ich eben sehr viel näher an mir dran und weniger am Soll. Also an irgendwelchen Erwartungen, die ich mitgekriegt habe oder mir selbst in die Luft gelegt habe oder mir selbst zum Maßstab gemacht habe oder sowas, sondern ich orientiere mich jetzt irgendwie viel mehr an dem, was für mich sinnvoll ist und machbar, ganz nebenbei. Aber es kommen sehr ähnliche Sachen bei raus.
Okay.
Aber es ist ja auch nochmal spannend, ne, weil die, finde ich, das, was wir häufig sehen, auch im Zusammenhang mit so Diagnostikprozessen, dass das natürlich total gut ist, sich damit auseinanderzusetzen und sein Selbstbild anzupassen und zu erweitern und irgendwie nochmal Sachen auch neu zu überdenken, und dass das aber ja trotzdem auch ein wahnsinnig anstrengender Prozess ist oder irgendwie auch ein Prozess, der teilweise vielleicht auch therapeutisch begleitet werden sollte oder muss, weil ja doch erstmal das Ganze in Trümmern liegt, was man dann vorher so gedacht hat, ne? Also das ist jetzt auch gerade so beschrieben, dass dann irgendwie viele Sachen, die man sich so zurechtgelegt hat oder wo man denkt, ah, so und so ist es bei mir, dann auf einmal nicht mehr wahr sind oder irgendwie nicht mehr so gedacht werden können. Das ist ja schon was einfach irgendwie wahnsinnig belastend auch sein kann. Und gleichzeitig eben, glaube ich, ein sehr, sehr guter Prozess, um dann Sachen langfristig anders auch machen zu können und auch zu einem anderen Selbstbild finden zu können. Aber es glaube ich, schon nicht einfach irgendwie so Buch lesen und dann weißt du Bescheid, sondern das kann auch mal viel angestoßen werden oder auch viel in Gang kommen.
Mhm.
Ein Teil des Prozesses ist sicher, dass man seine ganze Biografie ja nochmal durcharbeitet mit dem Wissen, oh, das war alles ganz anders. Also die Voraussetzungen waren eigentlich andere. Und wie habe ich das denn gemacht? Was ist mir passiert? Und was habe ich gemacht, um so lange unerkannt zu bleiben? Und was heißt unerkannt? Also einerseits eben hören wir ja auch im Diagnostikprozess immer wieder, ich war schon immer anders. Ich war immer anders. Und aber eben auf der anderen Seite, gerade die hochmaskierten Frauen sind halt tatsächlich nicht aufgefallen. Und selbst, also wenn die mit ihrem eigenen Verdacht dann sich an ihr Umfeld wenden, dann werden sie unter Umständen massiv ausgelacht, weil sie so rüberkommen, als wären sie wirklich die Letzten, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben könnten. So sozial, so empathisch, es kann gar nicht sein. Und dann ist immer so die Frage, also das sind ja schöne Attribute, die man sich da auch erarbeitet hat. Ich bin sehr empathisch, ich bin sehr sozial, ich bin eine unglaublich gute Freundin, ich bin so wichtig in meinem Familienkreis. Und dann kommt so die Frage, bin ich das jetzt wirklich oder muss ich das dann alles hergeben? Also bin ich als Autistin vielleicht eigentlich doch sozial ziemlich doof und unleidlich und will ich so sein? Also da tun sich total viele Fragen auf.
Ich finde, was nochmal ein wichtiger Aspekt ist, was ich oft sehe, ist, dass da auch so irgendwie so eine ganz tiefe Traurigkeit so drüber entstehen kann, die positiv gesprochen, glaube ich, so aus sowas wie so Selbstmitgefühl herkommt. Aber dann auch gerade im Rückblick irgendwie viel mit der Frage so, ach Mensch, wie wäre mein Leben denn gelaufen, hätte man das mal früher gewusst oder was hätte ich irgendwie mir auch irgendwie ersparen können oder an welchen Stellen hätte ich es vielleicht ein bisschen leichter gehabt im Leben oder hätte die und die Sachen irgendwie dann mit dem Wissen von heute irgendwie anders machen können oder andere Bahnen einschlagen können. Das ist, glaube ich, auch so ein Prozess, der irgendwie dazugehört und der, glaube ich, schon auch wichtig ist und gleichzeitig, glaube ich, auch sehr schmerzhaft sein kann.
Das stimmt und auch der umgekehrte Effekt oder die umgekehrte Trauer. Ich habe mir so Mühe gegeben und habe immer gedacht, wenn ich mir nur genug Mühe gebe, dann kann ich so souverän sein und so flüssig sozial wie die anderen und jetzt habe ich so ein Etikett, das geht nie mehr weg. So ist auch auf der einen Seite die große Erleichterung, ich kann jetzt mal aufhören zu rennen. Und auf der anderen Seite, ja, aber das Ziel war auch komplett falsch gesteckt.
Ja, danke Manon, das ist sehr eindrucksvoll und macht es irgendwie spürbar und farbig, so wie du das berichtest, was das für die Identität einer erwachsenen Person mit einer schon fortgeschrittenen Biografie auch bedeuten kann. Danke dir. Ihr habt auch auf eurem Cover noch den Spruch stehen, warum sie anders genau richtig sind. Anders und richtig. Warum ist auch das ein wichtiges Thema für euch gewesen?
Das ist eigentlich so der Leitfaden von dem Ganzen irgendwie. So Projektüberschrift. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass irgendwie dieses Anderssein ja implizit die ganze Zeit dann als irgendwie so Falschsein irgendwie gelabelt wird oder gespürt wird. Und das ist eigentlich, also korrigiert mich, aber so meiner Ansicht nach so die Hauptbotschaft von dem Buch eigentlich, eben dieses Anderssein zu beschreiben und wahrzunehmen und damit zu arbeiten und gleichzeitig eben von diesem Falsch wegzukommen, zu sagen, anders ist nicht falsch, sondern genau richtig, zum einen für einen selber, zum anderen auch, dass es irgendwie, glaube ich, auch das Leben von allen spannender macht, wenn es ein bisschen gemischt ist, so und zu versuchen eben nicht, also von dieser Dichotomie, so ich versuche mich anzupassen, um möglichst normal zu sein, um damit richtig zu sein, oder ich bin eben wie ich, dann bin ich anders und falsch, wegzukommen und da eigentlich so die Brücke zu schlagen.
Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass eben, wenn man sich unsere sozialen Spielregeln mal wirklich zu Ende denkt, dass da eine Sozialkompetenz rauskommt, die super ist und mit der auch viele Neurotypische ja durchaus was anfangen können. Wir sind ja auf eine Art straight und direkt und fair und sowas, wo, wenn man eben so die ganzen Vorbehalte mal weglässt, sich eigentlich sehr wohl mitfühlen kann als neurotypische Person. Und wir bieten ja wirklich eine soziale Art, die gut ist. Und wir haben Vorstellungen von, wie muss eine Autoritätsperson funktionieren, um eine wirkliche Autorität, eine gute Autorität zu sein, die in der Gesellschaft echt, also in unserer Gesellschaft gut ansteht. Also insofern komme ich da sehr ins Strahlen, weil wir eigentlich mit unserer Art gute Menschen sind. Und für mich steht auch dieses anders genau richtig, auch mit, wir sind ja nicht alleine damit auf dem Planeten. Also es gibt ja eben inzwischen eine riesige Community, wo wir uns finden können und wo es intuitiv einfach gut klappt und wo es schön ist. Meistens, also klar, ich mag jetzt auch nicht alle Autisten und Autistinnen, aber so, wo es eben unsere eigene Selbstverständlichkeit gibt und die lebt auf diesem Planeten absolut.
Ist ja auch ganz oft, wenn man sich Kommunikation anguckt, sind ja eigentlich die Neurotypischen eher die da ein bisschen komisch unterwegs sind. Ne? Also Sachen zu sagen und anders zu meinen oder eben, was Manon eben beschrieben hat, mit der Terminverabredung, ne, wenn man sagt irgendwie, schlag eine Uhrzeit vor, wäre 13 Uhr, Punkt, ja eigentlich die adäquate Antwort und was dann irgendwie neurotypische Menschen dann noch so alles mitdenken können oder mit irgendwie auf wie vielen Ebenen das so schwingen kann, ist es ja tatsächlich so, dass das oft das Leben unnötig kompliziert gemacht wird. Von daher ist es, glaube ich, schon auch ganz gut zu gucken, wo wir auch lernen können oder uns da irgendwie zum Beispiel in der Kommunikation irgendwie was abschauen können.
Es sind halt echt irgendwie zwei verschiedene Sprachen und Autistinnen kriegen halt deswegen immer auf den Deckel, weil sie in der Minderheit sind, zahlenmäßig. Also es ist unfair und ich finde aber, was Manon gemacht hat im Buch, ist tatsächlich so ein bisschen Übersetzungshilfe bieten. Weil das ist immer wieder, finde ich, für beide Seiten ein großes Aha-Erlebnis, auch so in Autismus-Therapiegruppen, wenn man mal so Situationen aufdröselt und guckt, wie versteht das der neurotypische Mensch, wie versteht das der autistische Mensch, und dann erklärt sich ganz viel, was aber so in Echtzeit im Alltag natürlich untergeht und einfach nur zu Konflikten führt.
Ja, danke. Also mir geht das auch immer wieder so, dass ich die Arbeit mit autistischen Menschen wahnsinnig augenöffnend finde, weil irgendwie ganz viele Wahrheiten erst mir in dem Moment bewusst werden, indem ich mich mal irgendwie von meinen sozialen Normen, das ist ja irgendwie wie so ein Filz über alles drüber gewachsen, befreie. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es ist ja nur, wenn wir jetzt an diesem Punkt stehen, ach, ich habe den Verdacht, ich hätte vielleicht eine Autismus-Spektrum-Störung oder ich bin Autistin. Was sind momentan die Wartezeiten, wenn wir irgendwo anrufen und nach einer Diagnostik suchen? Ich weiß es nicht. Es bewegt sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 200 und 300 Jahren, je nach Anlaufstelle. Und das wirklich deutschlandweit. Und für Therapieangebote gibt es, glaube ich, fast noch weniger Möglichkeiten. Was ratet ihr denn momentan Betroffenen? Was kann man tun in so einer Situation?
Also es ist wirklich ein riesiges Problem und da haben wir auch ein bisschen drum gerungen, weil uns wichtig war, jetzt keine theoretischen Ratschläge zu geben, mit denen dann die Betroffenen aber in der Praxis dumm dastehen. Also man könnte jetzt sagen, das würde man, glaube ich, bei anderen Krankheiten eher sagen, so ja, im Zweifelsfall, lass es doch einfach abklären. Aber das können wir nicht machen, weil das Schlimme ja nicht mal ist, dass die Wartezeit 200 bis 300 Jahre ist, sondern dass am Telefon bei der Anmeldung gesagt wird, die Warteliste ist geschlossen. Wir können sie nicht mal draufschreiben. Also da prallt man oft ziemlich ab am System. Deswegen haben wir so ein paar Überlegungen vorgeschaltet und gedacht, vielleicht kann man sich wirklich erstmal damit auseinandersetzen, ob man sich selbst im Autismus-Spektrum verortet und sich auch wirklich mit der Frage auseinandersetzen, will ich oder brauche ich eine formale Diagnostik? Dass man nicht irgendwie blind in diesen Strudel von Suche nach irgendwelchen Angeboten reingerät, weil das ist sehr nervenaufreibend und einfach sehr begrenzt in den Kapazitäten. Genau, das heißt, es gibt ein paar Sachen, die man selber machen kann vorher. Und wenn es dann aber notwendig erscheint, dann gibt es so einen Algorithmus, der aber leider auch irgendwie frustrierend ist, dann kann man sich natürlich erstmal an die niedergelassenen PsychiaterInnen wenden. Die braucht man sowieso in den allermeisten Fällen, sei es für die Überweisung zur Diagnostik. Vielleicht hat man aber auch Glück und man gerät an jemanden, der selbst die Diagnostik macht. Das wäre natürlich das Allerbeste. Und vielleicht braucht man sie aber auch mal im Falle einer späteren Krise. Und das ist immer, weil wir haben schon oft hier im Podcast erwähnt, ist ja auch schwierig, einen in Anführungsstrichen Wald- und Wiesenpsychiater, irgendeinen Psychiater zu finden. Das dauert ja auch schon Wochen teilweise. Das wäre blöd, wenn man das dann in einer Krise machen muss.
Du guckst gerade. Glaube ich, sehr optimistisch.
Monate.
Das sind ja mehrere Monate in der Regel.
Mehrere Monate. Mhm. Genau, insofern, das wäre so ein Ratschlag, den man dann als ersten Schritt mit auf den Weg geben kann. Natürlich kann man sich auch gleichzeitig parallel schon mal erkundigen, was sind so die Diagnostikzentren in meiner Nähe. Oft sind es dann die Universitätskliniken oder andere große Kliniken, die die Diagnostik anbieten. Ich spreche jetzt automatisch gebiased erstmal darüber, wie es bei Erwachsenen ist. Bei Kindern ist es im Prinzip aber ähnlich. Genau, und dann kann man versuchen, dort sich anzumelden, und manchmal klappt das auch. Ich will gar nicht alles schwarz reden. Ich weiß es nicht von jedem Zentrum in Deutschland. Ich weiß es aber von vielen, dass da leider gerade keine neuen Diagnostiken angemeldet werden können. Und dann kann man natürlich schauen, gibt es vielleicht noch andere Beratungszentren in der Nähe, die einem lokal vor Ort weitere Tipps geben können, weil es ist natürlich von Stadt zu Stadt auch ganz unterschiedlich. Dann gibt es manchmal irgendwie einen Tipp, es gibt diese Praxis, die macht das. Es gibt Selbstzahlerangebote, wo man sich so ein bisschen durchfragen muss. Dann gibt es ja die Patientenverbände, da würde ich auch auf jeden Fall dann auf die Homepage gehen, also ASPIS e.V., autismusdeutschland.de, wo man auch nochmal schauen kann, gibt es da vielleicht Informationen über Selbsthilfegruppen oder Angebote vor Ort. Genau, habe ich was vergessen? Ich gucke nach links und nach rechts. Man muss sich darauf einstellen, dass das in den allermeisten Fällen ein sehr langwieriger Prozess ist. Leider.
Vielleicht zum Ausgleichen kleiner Lichtblick ist, dass ich so erlebe, dass sich Niedergelassene doch in den letzten Monaten sehr verstärkt für das Thema interessieren und auch sehr viel Interesse haben an einer Fortbildung in Bezug auf Diagnostik. Also das war vorher was, in Autismusdiagnostik, was eigentlich bei Niedergelassenen kaum stattgefunden hat, wo dann alle eben an diesen Zentren verwiesen haben und gesagt haben, gehen Sie mal zur Uniklinik, und da sitzen dann die Expertinnen, und quasi notgedrungen dadurch, dass es da einfach so diese Engpässe gibt, wahnsinnig viel auch fortgebildet wird oder sehr viel Interesse auch besteht. Also ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das mittelfristig auch so ein bisschen auflockert, dass die Diagnostik breiter angeboten wird.
Ja, das sehe ich auch. Also das sehe ich auch, dass ganz viele niedergelassene KollegInnen sich auf den Weg machen, selbst Diagnostik anzubieten und eben von vornherein mit einer guten Qualität, mit viel Austausch mit schon erfahrenen KollegInnen und ganz viel sehr freundlicher Hilfestellung. Gibt es wirklich viel.
Ich erinnere mich aber irgendwie noch an den Satz oder an die diagnostische Anforderung, die Diagnostik nur durch erfahrene Fachpersonen vornehmen zu lassen, womit in meiner Definition meistens ja dann eigentlich doch nur die Spezialambulanzen gemeint waren. Und wenn ich mir angucke, wie die arbeiten, das ist eine sehr elaborierte Diagnostik. Das ist ja wirklich viel Testdiagnostik. Das sind auch Dinge, die nicht ohne Einweisung eben mal so verfügbar sind und durch niedergelassene KollegInnen vielleicht auch gar nicht so leistbar sind. Wie schätzt ihr das ein? Gibt es auch eine kleinere Diagnostik? Ist die legitim oder brauchst du dieses sehr große, sehr umfangreiche Set?
Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Paradigmenwechsel, weil doch klar wird, dass Autismus jetzt keine seltene Erkrankung ist, sondern dass wir es häufig damit zu tun haben. Und mein Eindruck ist, dass schon jetzt auch immer öfter mal so die Bemerkung kommt, dass eigentlich das doch auch zum Repertoire einer Fachärztin, eines Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie oder auch vom psychologischen Psychotherapeuten gehören sollte, es diagnostizieren zu können. Und damit sind jetzt dann vielleicht aber auch nicht die allerkompliziertesten Grenzfälle gemeint, sondern es gibt schon auch viele klarere Fälle, die auch heutzutage meinem Eindruck nach schon bei Niedergelassenen diagnostiziert werden. Also ich habe das Gefühl, wir kriegen schon auch eine Auswahl in der Uniklinik von Fällen, wo sich eben schon viele nicht so sicher waren oder wo es vielleicht irgendwie so ein bisschen grenzwertiger aussieht. Also auch wir an der Uniklinik machen nicht in allen Fällen die ganze Apparatur von Testdiagnostik. Also da gibt es schon auch Fälle, die theoretisch in einem Praxissetting zu diagnostizieren werden. Und vielleicht geht es dann so in die Richtung, dass man sagt, spezialisierte Zentren, die gucken sich dann auch die komplexeren Fälle an und vieles kann vielleicht vorher schon abgefangen werden.
Okay. Ja, danke für den Ausflug, der wahrscheinlich vor allem eher für das zuhörende Fachpersonal interessant ist. Zurück zu den Betroffenen. Also die diagnostischen Hürden sind groß und die Zugänge zu Therapie sind ja auch sehr schlecht. Was ratet ihr denn Betroffenen, wenn die jetzt zum Beispiel ohne erfolgte Diagnostik, aber irgendwie Hilfen in Anspruch nehmen möchten?
Also ich glaube, erstmal sich zu informieren, was es überhaupt gibt. Es wurde eben auch schon mal gesagt, dass irgendwie die Angebote je nach Region auch sehr unterschiedlich sein können, auch was es an spezifischen Angeboten gibt. Und ansonsten würde ich, glaube ich, am ehesten dazu raten, sich von Wartezeiten nicht abschrecken zu lassen, weil wenn ich dann irgendwie aus dem Grund mich gar nicht auf eine Warteliste setze, dann passiert mal sicher gar nichts. Und letzten Endes ist es, glaube ich, also wir erleben das auch immer wieder, dass Leute Glück haben und relativ schnell unterkommen. Also es gibt manchmal irgendwie so diese Zufallsfunde. Aber man muss, glaube ich, in der breiten Masse einfach sagen, dass das mit langen Wartezeiten zu rechnen ist und dass es aber trotzdem sinnvoll ist, sich auf Wartelisten schreiben zu lassen. Und auch vielleicht auf verschiedene parallel mal, weil es ja in der Therapie einfach auch wichtig ist, dass man irgendwie ein gutes Gefühl zu der Person hat, die einem gegenüber sitzt und vielleicht so ein bisschen mal ein, zwei Leute auch sich angucken kann oder mal gucken kann, passt das denn oder habe ich das Gefühl, ich kann da irgendwie in der Therapie mit der Person arbeiten. Und es geht aber gleichzeitig eben, glaube ich, dann auch viel um Zeit überbrücken und Zeit gestalten in irgendeiner Form mit eben Hilfestellungen außerhalb von der Therapie.
Ich sehe auch, dass etliche meiner PatientInnen gute Erfahrungen gemacht haben, auch mit TherapeutInnen, die jetzt Autismus unter Umständen nicht direkt auf der Webseite stehen haben, sondern je nachdem einfach, was auch für Themen im Leben sich angestaut haben oder aufgetaucht sind, kann man mit einer findigen PsychotherapeutIn vieles bearbeiten, wenn die offen ist für das Thema und zuhören kann und eben genügend Crossover-Empathie hat, um sich über ihre PatientIn in Autismus einzudenken und dann aber eben eine gute Begleitung ist für all diese sehr natürlichen menschlichen Themen, die dann eben da ja auch im Leben eine Rolle gespielt haben. Also klar, da kann man auch mit baden gehen, mit jemandem, der sich gar nicht eindenken kann oder möchte, aber eben es gibt also die TherapeutInnen, die fit genug sind, um auch für ihre erste bekannte autistische Patientin eine gute Hilfestellung zu sein, die gibt's ja.
Ich gebe immer den Tipp, ich weiß nicht, ob der legitim ist, im Zweifelsfall mal zu gucken, ob die TherapeutInnen zumindest ADHS-Interesse und Expertise auf der Homepage stehen haben, weil ich das Gefühl habe, die haben dann doch einfach so eine Offenheit für anders tickende Betriebssysteme und das funktioniert dann oft ganz gut.
Okay, neben einer spezifischen Therapie hat aber eine Diagnose auch noch andere Konsequenzen für Betroffene. Was könnte das denn alles sein, wenn wir auch ans Kindesalter und ans Erwachsenenalter denken?
Also alles, was irgendwie über das Sozialgesetzbuch läuft. Für Kinder natürlich erstmal braucht es eine Schulbegleitung unter Umständen oder kann ein Kind davon profitieren. Braucht es sonstige Alltagshilfen, weil die Eltern nicht alles an Unterstützung leisten können. Braucht es Nachteilsausgleiche, sowohl, also in allen Ausbildungsschritten eigentlich. Und dann kommt später das Arbeitsleben. Auch da braucht es unter Umständen eben Maßnahmen oder Vereinbarungen, die es deutlich leichter machen. Also nicht nur das Leistungsvermögen abzurufen, sondern vielleicht auch ein paar Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, ohne sich die ganze Zeit zu übernehmen. So SWR4 am Arbeitsplatz aus dem Radio den ganzen Tag muss vielleicht nicht sein.
Möglichkeiten zur Reizabschirmung, ja, das ist Stichwort.
Genau. Natürlich spielt dann auch irgendwann der Grad der Behinderung eine Rolle, den man jetzt mit Autismus-Spektrum-Störungen nicht automatisch kriegt, aber eben, also man, da kann man gut argumentieren und liegt ja auch meistens echt nicht falsch. Also ich trage meinen schwerbehinderten Ausweis mit Stolz, den habe ich mir hart erarbeitet. Also und eben ein Grad der Behinderung hat dann nochmal wieder einfach andere Konsequenzen für das Arbeitsleben. Also ja, da gibt es eine Menge.
Und Manon hatte vorhin die Community erwähnt. Ich finde, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, dass die Diagnose ja oft der Türöffner ist, um überhaupt die anderen zu finden, die ähnlich strukturiert sind. Also manchmal ist es auch andersrum. Manchmal sagen Personen auch schon, ja, ich habe jetzt schon Freunde heutzutage, aber die sind auch alle auf irgendeinem Spektrum. Aber oft ist es ja doch so, dass man sich eher anders und alleine fühlt und dass dann zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, erst nach der Diagnostik, irgendwie eine Idee ist und zweitens auch machbar ist, weil viele Selbsthilfegruppen schon auch eine gesicherte Diagnose einfordern. Da kann man nicht einfach immer vorbeispazieren und auch im Internet einfach sich auszutauschen mit anderen autistischen Personen. Das ist ja was in diesem Prozess, die eigene Identität neu zu sortieren und sich damit auseinanderzusetzen, ein wichtiger Baustein.
Wobei ich sagen muss, dass die Community sich in den letzten Jahren ziemlich verändert hat. Also als ich angefangen habe, da so reinzugucken, das ist allerdings schon länger als meine eigene Diagnose her, da war die autistische Community zum Teil sehr rigide und hat eben über die selbst erfundenen Diagnosen sehr gespottet und hat da großes Gatekeeping betrieben und nur formal diagnostizierte AutistInnen waren da angesehen. Das hat sich um 180 Grad gedreht. Also heute ist man, also zumindest in den ganzen sozialen Netzwerken, willkommen, auch wenn man sich selbst diagnostiziert, was wir im Buch auch thematisieren, weil es eben so offensichtlich ist, also wir reden, dass wir jetzt keine Diagnosen mehr kriegen können. Das ist ja ein First World Problem. Also da braucht man nur nach Südamerika oder nach Afrika gehen und dann viel Spaß bei der Suche nach einer Diagnostik. So, das ist ganz klar, dass man da das Recht haben muss, sich trotzdem unter das Volk zu mischen.
Ja.
Gibt's denn da irgendwelche guten Eingangspforten gerade in die Community, die ihr hier an dieser Stelle nennen könntet?
Also im Fediverse, also Mastodon und andere Klienten, was so der immer als Twitter-Ersatz gehandelt wird, aber nicht ist. Da ist unter dem Hashtag #actuallyautistic findet man sehr viel und es gibt auch so einen Gruppen-Account, der Sachen weitergibt, dem man dann folgen kann. Und die Community funktioniert richtig gut. Ich weiß auch vom Hörensagen, dass auf Blue Sky das ähnlich ist. Sonst kenne ich mich nicht so aus, also bei Twitter bin ich nicht mehr, das ging früher auch ganz gut. Aber ja, das funktioniert gut und YouTube-Kanäle gibt es etliche sehr gute, denen es sich wirklich lohnt zu folgen.
Bei Instagram und TikTok gibt es auch viele.
Ja.
Ja. Und ich habe gesehen, bei Aspis e.V. gibt es noch so ein ganz altmodisches Forum. Weißt du, ob das funktioniert?
Da ist wenig Betrieb.
Okay. Aber da kann man vielleicht ältere Beiträge nochmal studieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay, gut. Das ist, glaube ich, ja immer sehr hilfreich, so niedrigschwelligen Zugang zu dem Thema zu finden und auch in Kontakt mit anderen betroffenen Frauen und Mädchen kommen zu können. Ja, darf ich euch heute noch einmal die Frage nach dem Zauberstab stellen? Wenn wir einen Zauberstab hätten, der mächtig genug ist, die ganze Welt so zu ändern, dass wir uns einfach aussuchen könnten, was wir ändern, was würdet ihr euch denn jetzt im Hinblick für autistische Frauen und Mädchen wünschen?
Das ist aber eine schwierige Frage.
Sehr. Sehr umfassend. Groß.
Ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn die Bewertung weg wäre. Also wenn weder autistische noch neurotypische Menschen das eine besser oder das andere schlechter fänden, sondern wenn man es einfach irgendwie schaffen könnte, irgendwie das einmal so zu zauberstaben, dass man da irgendwie offen und wertungsfrei miteinander umgeht. Ohne so das Gefühl, also so diesen Stress zu haben, der daraus entsteht, irgendwas verstecken oder maskieren oder faken zu müssen oder sich anpassen zu müssen. Ich glaube, wenn man die Bewertung rausnähme, hätte man deutlich mehr Kapazitäten, sich auch mit den Ressourcen zu beschäftigen und voneinander zu lernen irgendwie.
Ich würde mir aus dem Bauch heraus einfach unbegrenzte Kapazitäten wünschen, um Menschen mit autistischen Anliegen im weitesten Sinne, also Diagnostikbedarf oder Therapiebedarf, um denen es einfach zu ermöglichen, das auch in einer vernünftigen Zeit zu bekommen. Das würde vieles angenehmer machen.
Also ich hätte auch so das Traumbild von erstmal frei und anerkannt leben zu können. Also auch das Outing kein so ein Riesenprozess ist, sondern so ein, ja, okay. Aber ja, viel Unterstützung, passende Unterstützung, auch selbstverständlich verfügbar, das wäre schon angemessen.
Und ich glaube, zu diesen Zielen habt ihr zumindest mit eurem Buch auf jeden Fall einen wertvollen Teil dazu beigetragen. Ich habe mich mit den drei Autorinnen Manon Mannherz, Ismene Dietrich und Christa Könkes über ihr Buch Die Welt autistischer Frauen und Mädchen unterhalten, erhältlich im Belz Verlag. Meine wärmste Empfehlung hat es auf jeden Fall schon mal bekommen und ihr könnt wirklich wahnsinnig viel lernen bei der Lektüre über ein sehr, sehr spannendes Thema, auch wenn man vielleicht gar nicht so direkt damit zu tun hat. Irgendwann kommt es am sowieso doch mal auf dem Weg vorbei.
Vielen Dank, Sebastian. Dankeschön.
Ich danke euch, dass ihr so viel Dankeschön. Auskunft gegeben habt. Und wir hören uns bestimmt irgendwann irgendwie wieder in dieser Konstellation. Macht's gut, ihr zu Hause. Habt noch einen schönen Tag.
Ciao.
Tschüss. Jung und Freudlos ist ein Podcast der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Redaktion Sebastian Kromer, Ismene Dietrich und Christa Köntges. Schnitt Julia Frei. Produktion Simon Meyer. Musik Dominik Hauser und Ismene Dietrich.